Öffentlicher Nahverkehr für 58 Euro. Das Deutschlandticket scheint zumindest für 2025 gesichert. Aber was ist dann? Wird es noch einmal deutlich teurer? Und was braucht der ÖPNV, der öffentliche Personennahverkehr, überhaupt, um wirklich attraktiv zu sein? Darum geht es heute im rb24 Inforadio Forum in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung Berlin. Es begrüßt Sie Miriam Meinhardt. Mitdiskutieren. Alexander Möller, Geschäftsführer ÖPNV beim Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Martin Pogatzki, Vorsitzender Pro Bahn, Landesverband Berlin-Brandenburg.
Hallo.
Oder Hasse Pass, verkehrspolitische Sprecherin, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, hier für die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus. Und Johannes Kraft, Sprecher für Mobilität und Verkehr der Berliner CDU-Fraktion, ebenfalls hier im Berliner Abgeordnetenhaus.
Hallo.
Ich würde gerne mit einer persönlichen Frage beginnen. Die Landeszentrale für politische Bildung Berlin ist sehr zentral gelegen am Berliner Zoo. Wie sind Sie denn angereist? Mit dem ÖPNV, Herr Möller?
Mit dem Auto.
Ich bin mit dem ÖPNV angereist.
Herr Pogatzki.
Was ich in Berlin auch nur mache.
Nur? Okay. Mhm. Frau Hassepass.
Ich bin mit dem Fahrrad hier.
Und Herr Kraft?
Ich mit dem Elektroauto.
Ich frage nämlich aus einem ganz bestimmten Grund. Ich bin mit der S-Bahn gekommen und das, was viele, die den ÖPNV benutzen, gerade in den letzten Tagen erleben, ist, sage ich mal, nicht ganz so glücklich. Viele Verbindungen fallen aus. Die Verbindungen, die kommen, sind unglaublich überfüllt. Wie macht man den ÖPNV denn attraktiver, Herr Kraft?
Also da gibt es eine Reihe von Maßnahmen, die man angehen muss. Das, was Sie angesprochen haben, das eine Thema Zuverlässigkeit. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich darauf verlassen kann, dass man in einer bestimmten Zeit von A nach B kommt, dass man auch in saubere Fahrzeuge einsteigt und dass man sich dort sicher fühlt und dass am Ende, und das ist ja das Thema des heutigen Abends, auch das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Aber das, was wir jetzt in Berlin erleben, ist natürlich, ich will es nicht Ausnahmezustand nennen, aber eine wirklich bedauerliche Situation, deren Ursachen in der Vergangenheit liegen. Da gibt es viele Akteure, die da an der einen oder anderen Stelle vielleicht zu dem einen oder anderen Zeitpunkt nicht die richtige Entscheidung getroffen haben. Ich ehrlicherweise bin insbesondere auch was die BVG angeht und die Besetzung, die Neubesetzung des Vorstandes und all dem, was dort sich überlegt wurde, um die Situation deutlich zu verbessern, habe da gute Hoffnung, dass wir da sowohl kurzfristig als auch mittelfristig eine deutliche Verbesserung sehen. Denn das, was jetzt passiert, die deutliche Reduzierung der Leistungsfähigkeit, auch der Zuverlässigkeit, das kann so nicht bleiben. Das kann nicht der Anspruch einer Hauptstadt sein.
Denn Sie sind jetzt ja auch an der Regierung mit
genau.
der CDU. Frau Hasepass.
Ja, ich sehe schon, dass man natürlich Zuverlässigkeit, Takte im ÖPNV ganz klar in den Vordergrund stellen muss. Und ich sehe aber auch, Sie haben gerade gesagt, die Fehler liegen in der Vergangenheit. Es wurde in der Vergangenheit der ÖPNV stark ausgebaut, die Finanzierung wurde nach oben geschraubt und jetzt versucht man da wieder zu kürzen, dass natürlich dann weniger finanzielle Mittel auch zu einer Leistungskürzung kommen. Das ist genau der falsche Weg. Guter ÖPNV, verlässlicher ÖPNV ist Gemeinwohl und das brauchen wir in jeder Stadt, so auch in Berlin.
Aber auf jeden Fall, was das Ziel angeht, da sind Sie sich, denke ich,
ja,
relativ einig.
Fall.
Nur die Frage ist, wie kommen wir dahin?
Genau, ich würde ganz kurz, weil jetzt von Frau Hassepass der Zusammenhang hergestellt wurde zwischen einer Reduzierung, einer vermeintlichen Reduzierung der Mittel für den ÖPNV und der Reduzierung der Leistungsfähigkeit und der Zuverlässigkeit hergestellt wurde. Das ist nicht richtig. Also das sind natürlich Prozesse, die über Jahre laufen. Und da wurden in der Vergangenheit selbstverständlich, und Frau Hassepass fühlen Sie sich jetzt nicht direkt angegriffen, ich meine jetzt gar nicht Sie oder Ihre Partei, da wurden in der Vergangenheit auch erhebliche Fehler gemacht. Und was wir jetzt versuchen, ist zusammen mit der BVG im wirklich engen Dialog die BVG auf wirklich gute Füße zu stellen, auf ein stabiles Niveau zu bringen. Und dann können wir darüber nachdenken, ob mit mehr Geld auch das Angebot ausgebaut werden kann. Jetzt geht es erstmal darum, das, was eigentlich da sein sollte, jetzt wirklich zu realisieren.
Ja, weil aber grundsätzlich kann man sicherlich feststellen, wenn auf einmal weniger Geld da ist, dass es dann wesentlich besser wird, ist eher erstmal so rein intuitiv eher nicht ganz nachvollziehbar.
Genau, das geht aber nicht von heute auf morgen. Ein Riesenproblem, was wir sehen mit der BVG, ist der Personalmangel. Sind die fehlenden Busfahrer, sind die fehlenden Straßenbahnfahrer. Und die können Sie nicht von heute auf morgen auch nicht mit ganz, ganz viel Geld sich backen.
Diese ganzen Aspekte, die wollen wir heute Abend besprechen. Aber ich möchte vorher erst nochmal beim Vorsitzenden von Pro Bahn nachfragen. Denn Sie sind ja im Grunde derjenige, der die Interessen auch derjenigen vertritt, die eben jeden Tag damit unterwegs sind. Also was ist für Sie das entscheidende Kriterium?
Also ein paar wurden schon gesagt, Takte, hohe Takte, Verlässlichkeit des Systems etc. wo wir eben immer wieder die Investitionen da rein, die vermissen wir weiter. Was wir aber gerade auch in Berlin feststellen, ist, einen Knotenpunkt wirklich als solchen ÖPNV-Knotenpunkt zu sehen. Also wenn Sie aus einer S-Bahn in Berlin aussteigen, haben Sie eine Straße und dann suchen Sie mal die Bushaltestelle. Es ist also nie als Konzept eines Umsteigeknotens für Menschen gedacht, sondern immer nur, ach, irgendwo müssen wir die Bushaltestelle oder die Straßenbahnhaltestelle auch noch irgendwo in den motorisierten Verkehr reinquetschen. Das mal zu durchdenken, wie steigen eigentlich Menschen um, das ist auch ein Attraktivitätspunkt des ÖPNVs, der leider oft untergeht in der ganzen Diskussion, die wir haben.
Nochmal ein zusätzlicher Aspekt. Herr Möller, Sie vertreten die Verkehrsunternehmen. Wie ist es aus deren Sicht, wenn man jetzt so viel hört, was alles schlecht läuft?
Dann ist die Zusammenfassung gelegentlich ein bisschen überspitzt, aber im Kern richtig. Wir sind selber nicht zufrieden mit der Zuverlässigkeit. Wir glauben, dass das Thema Verlässlichkeit der wesentliche Faktor ist für die Menschen, uns zu nutzen oder nicht. Daraus ergeben sich ein paar Punkte. Die genannten Unternehmen, ich wäre übrigens interessiert daran, Herr Kraft, was die BVG in der Vergangenheit aus Ihrer Sicht falsch gemacht hat, weil dann könnten wir das einmal in der Sache besprechen, was davon richtig ist und was nicht. Aber völlig klar ist Schwerpunkt Verlässlichkeit, Personal, aber eins vor allem, das ist die Infrastruktur. Wir haben ganz unabhängig von Parteipolitik und der Frage, wer regiert die Stadt, seit Jahrzehnten die Infrastruktur vernachlässigt. Das gilt für jede Form der Schiene. Das gilt für die S-Bahn, das gilt für die Tram, das gilt für die U-Bahn. Das gilt für die Infrastruktur im Bereich Betriebshöfe. Dafür war nie genug Geld da. Man hat Tarifabschlüsse richtigerweise, um die Attraktivität der Arbeit zu erhöhen, politisch durchgedrückt, ohne Refinanzierung sicherzustellen. Und diese Situation rächt sich jetzt zulasten der Menschen, die ÖPNV brauchen und von denen wir ja auch wollen, dass sie ÖPNV nutzen.
Herr Möller, das Problem ist ja jetzt nicht ganz neu. Das ist auch im Gespräch gerade eben klar geworden. Warum konnten Sie das nicht besser platzieren bei den politischen Akteuren? Also sind Sie nicht durchgedrungen?
Das ist eine Frage von politischen Prioritäten. Wenn Politik Schwerpunkte setzt bei konsumtiven Ausgaben und nicht bei Investitionen, dann ist das das, was wir jetzt vorfinden. In der Grundstruktur ist Berlin-Brandenburg hervorragend aufgestellt. Nirgends in Deutschland haben wir so ein Instrument wie den VBB. Ja, andere Bundesländer wären froh, wenn sie ein solches Konstrukt hätten. Aber wenn man die unerträgliche Situation der S-Bahn-Berlin-Ausschreibung sieht, wenn man die Prioritäten von Verkehrspolitik in Berlin sieht, über Preise zu gehen, ja, und zu glauben, Verkehrspolitik besteht darin, dass man noch ein Sozialticket erfindet und all diese Dinge. Wenn man die Sperrung eines kleinen Teils der Friedrichstraße wichtiger findet als die Zukunft von S-Bahn Berlin und BVG, dann hat man das, was man hat. Und jetzt verwalten wir Mangel und ich teile das, was gesagt worden ist über die exzellenten Pläne von BVG und S-Bahn Berlin. Jetzt brauchen wir die politische Rückendeckung, dann wird es auch besser. Aber wir reden über 5, über 10 Jahre.
Und das heißt, es wird nicht besonders schnell besser werden. Und das bedeutet dann vielleicht, dass noch mehr Fahrerinnen und Fahrer dem ÖPNV oder Pendler den Rücken kehren.
Das ist zu befürchten. Deshalb sagen wir auch, robuste Fahrpläne sind nötig. Fahrpläne, die ehrlich sind, aber verlässlich. Das ist das, woran gearbeitet worden ist. Es ist teilweise besser geworden, aber auch nicht überall. Das erleben wir ja auch selber, wir sind ja nicht blöd. Aber es ist relativ klar, was zu tun ist und dazu braucht es jetzt Kraftanstrengungen von allen.
Wie beurteilen Sie das, wenn Sie das jetzt hören? Haben Sie Hoffnung, dass das demnächst besser wird für die Menschen, die tatsächlich den ÖPNV, die mit der S-Bahn fahren, mit der U-Bahn, mit den Bussen?
Also ganz persönlich bin ich immer einer, der hofft. Ja, sonst kommt man ja nicht weiter. Also was Herr Müller gerade sagte, die Sachlichkeit mal wieder nach vorne zu stellen, das ist eigentlich der Kasus Knactus, der uns immer wieder behindert. Ja, wir haben jetzt eine Diskussion über, Sie haben es Sozialticket für alle, kann ich mal sagen, genannt, ist nicht der richtige Weg, ja, sondern dass man jetzt sich die Punkte einzeln mal vornimmt und die abarbeitet.
Darf ich ganz kurz einhaken? Ja, Sie sagen Sozialticket. Wie sieht das aus mit dem 29-Euro-Ticket, was Berlin ja bis vor ganz kurzem noch im Angebot hatte?
Genau, das haben wir. Wir haben es als Ramschticket seinerzeit bezeichnet. Wir waren auch immer dagegen, weil es genau den falschen Ansatz bringt. Wir hatten ein 49-Euro-Ticket. Die 29 Euro waren mal eine Idee vor dem 49-Euro-Ticket.
Vorher gab es sogar ein 9-Euro-Ticket, ne?
Genau, dass man trotz des 49 Euros für ganz Deutschland, Klammer auf, hat in Berlin vorher für AB etwa 70 Euro gekostet. Jetzt kriegt man es für 49, jetzt für 58 für ganz Deutschland. Wo war die Notwendigkeit, 29 einzuführen? War uns völlig schleierhaft. Das Geld ist weg.
Das 29-Euro-Ticket in Berlin ist auch im Grunde Geschichte, das kann man so festhalten, Herr Kraft. Weil das sicherlich viele interessiert, die das Ticket jetzt schon mal gekauft haben, können Sie uns eigentlich sagen, ab wann das dann nicht mehr geht? Also klar, kaufen kann man es jetzt nicht mehr, aber was ist mit den Menschen, die das Ticket jetzt für ein Jahr gekauft haben? Da haben wir unterschiedliche Dinge gehört. Beispielsweise Franziska Giffey sagte, wenn man das für ein Jahr gekauft hat, wird noch klappen. Der Nächste sagt, nein, Ende des Jahres ist Schluss. Also wie sieht's aus?
Also da ist die BVG zusammen mit dem VBB und der Senatsverwaltung aktuell noch in Gesprächen, wie man das genau abwickeln will, weil so einfach ist es ja nicht. Gestern kursierten ja Meldungen, wie man damit umgehen möchte. Ich ehrlicherweise finde die Variante, die Senatorin Bonde in Abstimmung mit dem VBB da jetzt auch vorgeschlagen hat, noch nicht final, aber zumindest als Vorschlag, zu sagen, es gibt dieses Berlin-Abo, so wie es ja heißt, das 29-Euro-Ticket, gibt es weiter, allerdings nicht subventioniert, weil das ist der Beschluss, den die Koalitionsfraktionen gefasst haben. Es gibt kein zusätzliches Geld für dieses, wie ich auch finde, das ist eine sozialpolitische Maßnahme gewesen und keine verkehrspolitische Maßnahme. Es gibt kein Geld mehr dafür. Und jetzt hat man gesagt, man kann dieses Berlin-Abo überführen, entweder in die klassische Umweltkarte mit den Leistungsmerkmalen, die sie hat, die Übertragbarkeit.
Ist aber noch deutlich teurer.
Die Mitnahme, richtig, klar, die Mitnahme des Fahrrades. Oder aber es gibt eine Überführung ins 49-Euro-Ticket. Es wird Sonderkündigungsrechte geben. Und dann wird sich jeder, der jetzt, und so viele sind es ja ehrlicherweise nicht, ist ja deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Also nicht hinter meinen, sondern hinter denen anderer. Ich glaube, das ist eine gute Variante, weil dann kann man sich entscheiden, geht man auf die Umweltkarte für 70 Euro plus, so das sind ja aber die Zahlen, die da im Raum stehen, oder auf 49-Euro-Ticket.
Aber das heißt, Sie können Stand jetzt noch nicht sagen, wie das da weitergehen wird. Und können Sie uns denn dann sagen, wann eine Entscheidung kommt?
Also es gibt ja zu dem, was die Koalitionsspitzen beschlossen haben, diese ganzen Einsparungen, gibt es ja noch überhaupt keinen Senatsbeschluss. So, der wird am kommenden Dienstag fallen. Parallel dazu arbeiten natürlich die Häuser, auch die Senatsverkehrsverwaltung mit Senatorin Bonde, daran, das alles so schnell wie möglich umzusetzen. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es in diesem Jahr, also in den nächsten 2, 3, 4 Wochen endgültige Klarheit gibt, wie wird dieses Berlin-Abo, dieses 29-Euro-Ticket dann weitergeführt bzw. abgewickelt oder umgewandelt.
Ist natürlich Gift, wenn wir vorhin gesagt haben, in Bezug auf Verlässlichkeit, denn das ist auch ein Punkt, der bei Verlässlichkeit wahrscheinlich eine Rolle spielt.
Haben Sie völlig recht. Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, auch wenn ich sozusagen mich freue über die Koalition mit der SPD und es da sehr, sehr viele Schnittmengen gibt. Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich vor diesem 29-Euro-Ticket nichts halte. Und zwar erstens, weil, und das hat sowohl Herr Möller als auch Herr Bogatzki gesagt, weil es das super gute Angebot des 49-Euro-Tickets oder des Deutschland-Tickets gibt, weil wir in Berlin auch andere Angebote haben in den außertariflichen Leistungen, Azubi-Ticket, Sozialticket, verschiedene andere Dinge. Und weil aus meiner Sicht auch die verkehrspolitische Wirkung, wenn es dann überhaupt eine gibt, tatsächlich negativ ist. Weil was macht denn der durchschnittliche Pendler? Der kauft sich für 29 Euro ein solches Ticket und fährt mit seinem Auto an den ersten Bahnhof im Tarifbereich B. Ich habe da meinen Wahlkreis, ich sehe das jeden Tag.
Frau Haspers schüttelt immer den Kopf, ja, das muss man also den Radio...
Tatsächlich, ich bin jetzt ein bisschen fassungslos darüber, was Sie gerade sagen. Wir hatten das 9-Euro-Ticket, dann hatten wir als Übergangslösung in Berlin das 29-Euro-Ticket, weil das 9-Euro-Ticket auslief. Das war eine gute Sache, das hat den Menschen geholfen. Dann wurde am 1. Mai 2023 das Deutschland-Ticket eingeführt, was super war, ein Riesenerfolg. Damit war die Idee des 29-Euro-Tickets in Berlin komplett obsolet, brauchte kein Mensch mehr. Unser Vorschlag war damals, nehmt das 49-Euro-Ticket, also das Deutschland-Ticket, und rabattiert es für bestimmte Leute, die es wirklich brauchen, wie Schüler, wie Studenten, wie vielleicht Leute, die ein Sozialticket-Empfänger sind, rabattiert es runter. Das wäre für Berlin viel günstiger geworden. Aber weil bitte das 29-Euro-Ticket auf dem Wahlplakat von Frau Giffey hing, mussten sie diesem Wahlwunsch nachkommen. Und wir haben in jedem Plenum, wir haben in jeder Ausschusssitzung gesagt, bitte, wir brauchen, wenn wir das Deutschland-Ticket haben, dieses 29-Euro-Ticket nicht mehr. Und Herr Kraft, da haben Sie für das 29-Euro-Ticket gestimmt. Und wenn Sie jetzt sagen, das war von vornherein, habe ich dagegen gestimmt, dann muss man einfach nur sagen, dann war die CDU hier zu schwach, vernünftige Dinge durchzusetzen. Und das hat den Steuerzahler und Berlin wahnsinnig viel Geld gekostet und das verärgert die Menschen. Wenn ich mir ein 29-Euro-Ticket kaufe, weil ich denke, für ein Jahr gilt es noch und jetzt soll ich für Berlin AB in 71,40 Euro übertragen werden, dann muss man sagen, dann ist das einfach nur Verarschung. Wirklich.
Kollegin Hasselpass, Sie sind jetzt auch nicht ganz neu in der Politik und Sie waren auch mal in der Regierungskoalition und Sie wissen, hoffe zumindest, dass Sie es wissen, dass Politik auch immer darin besteht, Kompromisse zu machen. Und in einem solchen Koalitionsvertrag gibt es Koalitionspartner und dann gibt es einen Koalitionspartner wie die SPD, Sie haben es angesprochen, insbesondere Frau Giffey, die hat sich dieses 29-Euro-Ticket massiv gewünscht, um das freundlich zu formulieren, denn das war der sozusagen
Frau
Bestandteil
Giffey sitzt
Wahlkampf.
Natürlich jetzt hier nicht mit auf dem Podium und kann deswegen schlecht was zu sagen, aber Herr Möller möchte da einhaken.
Ich finde das ein bisschen öde, weil solange niemand von Ihnen absolute Mehrheiten erlangt und bei allem Respekt vor dem Regierenden, das wird nicht so schnell passieren, wird es ja so bleiben, dass Sie alle Kompromisse eingehen. Das ist möglicherweise auch der Wesenskern von Demokratie und unterscheidet uns von anderen Regierungsformen. Und deshalb ist es, glaube ich, interessanter, wo wollt ihr denn hin? Also wenn ich auf die Bundesebene, und das ist ja mein Spielfeld, und weil die Kollegin der Grünen das so herausgehoben hat, wenn ich auf den Bund gucke, wir wären viel weiter. Wir verkaufen im VBB aktuell 1,1 Millionen Deutschland-Tickets. Wir verkaufen etwas mehr als 200.000 29-Euro-Tickets im VBB. Wir hätten auf Bundesebene eine ganz andere Debatte, wenn die Bundesregierung, der Sie noch angehören, sich bekannt hätte zu einem dauerhaften Deutschland-Ticket. Die Wahrheit war eine andere. Die Wahrheit war, ich war alle 4 Wochen im Bundesverkehrsministerium, alle 8 Wochen im Bundesfinanzministerium. Musste
bei
immer
der
dafür
FDP
kämpfen.
Geführt,
das
muss man gar natürlich
nicht
sagen.
Mich interessiert Parteipolitik nicht. Ich bin Vertreter der Branche. Mich interessiert, solange es demokratische Parteien sind, nicht, wo die Leute herkommen, sondern was sie tun fürs Land und für die Bürger, für den ÖPNV. Ich bin ganz monothematisch unterwegs. Und da muss ich feststellen, diese Frage von 9-Euro-Ticket war eine Entlastungsmaßnahme, Entlastungspaket 2 der Bundesregierung. Das war die beste Inflationsbekämpfungsmaßnahme dieser Bundesregierung. Ein großer Erfolg. Dann hat man das nicht geschafft, das unmittelbar in eine neue Maßnahme zu übersetzen. Das hatte mit allen zu tun, weil man natürlich gesehen hat, was das für Milliarden auslöst. Und dann hat man das Deutschland-Ticket über Nacht erfunden. Ricarda Lang und Volker Wissing haben sich wochenlang gestritten, wer hat es erfunden. Wichtig war nur, es kommt. Dann ist es sehr schnell von der Branche umgesetzt worden. Wir haben dafür keinen Dank gehört, erwarten wir auch nicht. Ich möchte nur sagen, die Branche hat da gezeigt, wie gut sie ist. Und dann hat es Monat für Monat Debatten um die Existenz gegeben. Ich habe den Wahlkampf von Franziska Giffey massiv kritisiert. Mir fiel auch kein zweites Thema ein, was sie plakatiert hätte. Und es war ein großer Fehler. Das ist jetzt abgeräumt worden, in kurzer Zeit. Aus unserer Erfahrung deutschlandweit kostet es 3 Monate, bis man so eine Maßnahme zurückgedreht hat. Wenn der Senat nächste Woche so entscheidet, danach sieht es aus, wird die Branche das genauso schnell umsetzen wie alles andere. Aber dann braucht es, und dafür kämpfen wir auch mit Erfolg, eine dauerhafte Deutschland-Ticket-Befassung. Ich bin CDU/CSU nach der Kakophonie der letzten Wochen zwischen Friedrich Merz und Markus Söder extrem dankbar, dass das entschieden worden ist.
Aber
und
darauf auch nur müssen bis 25.
Das werden wir dann gleich noch erörtern,
bisher
wie
zumindest.
Ich gelernt
genau.
habe.
Genau. Also bisher Deutschland-Ticket, aber nur bis Ende 25. Beschlossen ist es ja auch noch nicht. Es soll jetzt kommen.
Ja.
Davon gehen wir jetzt mal aus. Und es ist auch von 49 schon auf 58 Euro gestiegen. Und ob es bei dem Preis bleibt, ist ja auch sehr fraglich. Herr Möller, mit was rechnen Sie denn?
Es wird in Deutschland keine Maßnahme dieser Art abgeschafft, sondern was wir mit CDU, CSU, wenn sie denn in die Regierung kommen, was wir nicht wissen, werden sie deutlich machen nach unserer Erfahrung, dass sie das Deutschland-Ticket 1,5 Milliarden vom Bund zu viel finden. Friedrich Merz hat gesagt, er will in investive Themen, nicht in konsumtive Themen. Das wird sich an dieser Stelle zeigen. Dann werden die Länder sagen müssen, was ist die mögliche Konsequenz einer Koalitionsverhandlung im Ergebnis Deutschland-Ticket. Ich glaube, es wird immer ein Deutschland-Ticket geben. Ich hoffe, es gibt ein Deutschland-Ticket 2.0 mit einer anderen Finanzierungslogik, mit anderen Inhalten. Das müssen wir auch selbstkritisch sagen. Wir haben heute 70 verschiedene Deutschland-Tickets. Da hat der eine die Mitnahme, der andere die. Das muss alles weg, das wissen wir. Aber wir bitten auch um Verständnis, solange wir keine Verlässlichkeit haben, dass das Deutschland-Ticket bleibt, wird es diese Veränderung nicht geben. Wenn wir es wissen, über 25 hinaus, sind wir in der Lage, unsere gesamten Tariflandschaften zu verändern.
Ein Stück weit werden Sie sich sicher ja auf sowas auch vorbereiten.
Selbstverständlich, wir sind ja Fachverband.
Zumindest hat man durch das Deutschland-Ticket es geschafft, diese verschiedenen, ich erinnere mich noch an früher, an Waben, wo man durch verschiedene Gebiete fuhr, dann irgendwie galt wieder was ganz anderes. Zumindest das hat man abgeschafft mit dem Deutschland-Ticket. Von daher ein Erfolg.
Wir verkaufen heute 60% unserer Tickets in Deutschland-Tickets, 40% des Restsortiment, Tendenz steigend und unterschiedlich bundesweit. Berlin-Brandenburg ist relativ weit vorne. Das alles ist der Beginn einer Tarifrevolution im Interesse der Bürgerinnen und Bürger, aber wir müssen sicherstellen, dass die Finanzierung dieser neuen Tariflandschaft die Defizite unserer Unternehmen nicht noch weiter vergrößert, weil das zahlt am Ende der Steuerzahler insgesamt.
Die Finanzierung werden wir gleich nochmal gesondert anschauen. Herr Bogatzky, Sie haben eben schon mal gesagt, dieses Berlin-Abo, 29-Euro-Ticket, da waren Sie nicht für. Deutschland-Ticket sieht aber anders aus.
Das sieht ganz anders aus, ja. Also da sind wir auch der große Fan von. Wir haben es gerade angesprochen, die Vereinfachung des Ganzen, die Vereinheitlichung Waben, Zonen, Ringe, wie auch immer, hat endlich mal stattgefunden. Und auch die Kontrollierbarkeit deutschlandweit eines Tickets. Ja, Sie konnten ja auch niemals die ganzen Scanner, die Kontrolleure dabei haben, die sind jetzt endlich mal vereinheitlicht. Ja, hurra, dankeschön.
Und Digitalisierung, ja, ist
ein Stichwort. Und Digitalisierung nach vorne gebracht. Was wir aber eben auch merken, man muss jetzt schauen, dass man das weiterentwickelt, was man hat. Ja, da gibt es, wie gesagt, die Diversität da zwischen den Verbünden, kann man alles machen, wie man möchte. Ja, aber hier gibt es noch ganz viel, was man wunderbar in eine Klarheit für den Fahrgast reinbringen kann. Vereinfachung, ich kann überall fahren, ich kann meinetwegen auch noch Einzeltickets in dieses System reinbringen. Als Deutschlandtarif,
weil ich noch ein Fahrrad mitnehme oder
was auch immer. Es ist wunderbar. Was aber ganz schlimm ist, und das nervt alle, mit denen wir reden, in Arbeitsgruppen, Unterarbeitsgruppen, die sich zigmal die Köpfe heiß reden, wie wird denn jetzt das verteilt, wo kommt das zusammen, ja, fließt das dahin, behält derjenige, der es hat. Das ist so ein Wahnsinn, der im Moment noch endlich mal aufgelöst werden muss, ja, damit das im Endeffekt auch keinen mehr nervt. Ja. Alle die Akteure möchten ja auch eine Klarheit für die Finanzierung haben.
Ja, Frau Sommer.
Ja, wir haben jetzt über das Deutschland-Ticket geredet. Zur Finanzierung kommen wir auch gleich noch. Ich wollte nur noch mal sagen, die Frage, als es damals eingeführt wurde, ja, war, was brauchen wir in Deutschland? Und da waren sich alle einig, wir brauchen Klimaschutz und wir wollen Teilhabe. Wir wollen die Leute in den ÖPNV bringen und dadurch also den Leuten eine klimafreundliche Möglichkeit geben, zu fahren. Und das Deutschland-Ticket hat diese Ziele mehr als erfüllt. Also es hat mehr Fahrgäste in den ÖPNV gebracht, als man sich das vorgestellt hätte. Und es hat mehr CO2 eingespart, als man sich das jemals vorgestellt hätte. Also alle Ziele, die an das Deutschland-Ticket gestellt wurden, wurden übererfüllt. Und dann kommt man und sagt, aber es finanziert sich ja gar nicht von selbst. Das war niemals die Frage. Das steht auf einem anderen Blatt. Das ist komisch, wenn man die Ziele, die man gesetzt hat, erfüllt, dass jemand dann mit einem ganz anderen Ziel um die Ecke kommt. Das ist nicht fair und das Deutschland-Ticket hat den guten Effekt, dass es die Leute lieben. Also man muss es nicht verkaufen, es wurde von alleine genommen.
Es nutzen 13 Millionen, glaube ich, derzeit ist die Zahl. Herr Kraft, Sie wollten kurz darauf reagieren und dann Herr Müller.
Also zur Wahrheit gehört aber auch, dass natürlich die Nutzung völlig unterschiedlich ist zwischen Ballungsräumen und Flächenländern. Aber ich habe mich eigentlich gemeldet, weil ich Herrn Müller nochmal in ganz, ganz vielen Punkten wirklich zustimmen wollen würde. Das Thema Investition und Konsum. Das ist etwas, was uns gerade hier in Berlin bei den Einsparzwängen massiv bewegt. Und wir haben gerade im Verkehrsbereich gesagt, wir müssen natürlich jeden Stein umdrehen. Aber was nicht geht, ist, wir dürfen nicht die Fehler der vergangenen 10, 15, 20 Jahre, Frau Hassepass, bevor Sie Puls kriegen, meinen jetzt wieder nicht Sie oder nicht ausschließlich Sie, wir dürfen diese Fehler, nicht wiederholen. Wir müssen über Konsum nachdenken, aber wir dürfen nicht versäumen, in die Infrastruktur zu investieren. Und das genau ist die Herausforderung.
Die Infrastruktur ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Jenseits von dem Deutschland-Ticket, wenn die nicht stimmt, kann egal mit was man da drauf nicht fahren. Ganz kurz wollte ich nur noch mal sagen, es gibt allerdings Untersuchungen, also wenn es früher immer hieß, dass dieses Deutschland-Ticket im Grunde sich nur für die Menschen in den Großstädten lohne, das ist nicht so. Das hat auch Volker Wissing nochmal gesagt und das ist auch
nicht
tatsächlich...
Nur. Ich sag nur, es muss ein Bus und eine Bahn fahren, damit ich ein Deutschland-Ticket kaufen kann, sinnvollerweise. Ne? Und das ist in Ballungsräumen...
Das macht man es einfach nicht.
Ja, das ist in Ballungsräumen, deshalb ist die Akzeptanz in Ballungsräumen des Deutschland-Tickets viel, viel höher als in Flächenländern.
Aber es ist nicht nur für Großstädter attraktiv,
genau.
Das wollen wir nochmal
noch
festhalten.
Richtig.
Herr Müller.
80% der Kunden sind Ballungsraum, 20% sind unterschiedliche Formen der ländlichen Räume.
Und dann halt Speckgürtel-Menschen.
Wie?
Leute aus dem Speckgürtel,
ja, ja.
Die natürlich auch noch
über 90% der Leute, die das Deutschland-Ticket haben, sind super zufrieden. Über 85% empfehlen das Deutschland-Ticket weiter. Lieber Herr Kraft, sonst hätten auch CDU, CSU im Bund jetzt gesagt, jetzt ist Schluss. Weil die einzige wirklich erfolgreiche Maßnahme der Bundesregierung in der Verkehrspolitik hättet ihr sonst platt gemacht. Jetzt habt ihr gemerkt, 13 Millionen Leute wollen wir nicht verprellen. Also lassen wir es. Voll anerkannt übrigens.
Also Herr Müller, das ist wir sind völlig einig. So.
Ja, ich will nur sagen.
Also
nur,
abschaffen will das Deutschland-Ticket, glaube ich, keiner von
ja,
denen,
ja,
die hier
aber,
sitzen.
Aber genau, man hört ja die Zwischentöne und ist besorgt. So. Ja. Und wenn wir jetzt auf Berlin, wenn wir das nochmal dürfen, bin ich schon beunruhigt darüber, dass der Senat zwei Schwerpunkte in seinen Einsparzielen hat, das ist Kultur und Verkehr. Das beunruhigt uns alle sehr. und darüber ist auch zu sprechen. Aber was das Deutschlandticket betrifft, 150 Millionen gibt das Land Berlin fürs Deutschlandticket aus. Dieselbe Summe kommt vom Bund. Das ist gut investiertes Geld und zwar nicht nur für S-Bahn-Ring, sondern auch für die Außenbezirke.
Aber so weit gehört, wenn es um den Haushalt geht, auch. Natürlich hat der Verkehrsetat, der in den letzten Jahren, also im Vergleich zum Basisjahr 2019, massiv angewachsen ist, natürlich hat er in Größenordnung Einsparungen zu bringen gehabt. Wenn man sich aber mal anguckt, diese 660 oder 680 Millionen Euro, je nachdem, wie man es rechnet, wie verteilen die sich denn? Dann sind alleine 300 Millionen, also fast die Hälfte. Das 29-Euro-Ticket
genau,
oder
genau.
Das Berlin-Abo.
Genau, und das wird jetzt ja auch abgeschafft.
Genau. So, genau. Ne? Und dann relativiert sich diese massive Einsparung ganz erheblich. Ich kann nur eins sagen, also noch wissen wir die Details nicht in Gänze, aber ich kann nur eins sagen, die Prämisse, die wir immer ausgegeben haben und die mir auch ganz, ganz wichtig war, wir können über alles nachdenken. Wir dürfen aber auf gar keinen Fall in der Infrastruktur sparen. Das wurde mit dem Beschluss umgesetzt.
Alle, die hier auf diesem Podium sitzen, sind für das Deutschlandticket. Die Frage ist nur, wie es weitergeht. Denn bisher sieht es so aus, als könnte es nur bis Ende 25 wirklich gesichert sein. Da hat die Union jetzt im Bund gesagt, dass sie zustimmen wird. Ich frage deswegen mal bei Herrn Kraft. Herr Söder ist dezidiert kein Fan des Deutschlandtickets. Andere sind es. Wie schätzen Sie das ein?
Also ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das ist ja, Herr Müller hat es vorhin gesagt, in der Vergangenheit auch nicht wirklich optimal gelaufen mit der aktuellen Regierung, ist Verlässlichkeit und zwar insbesondere für die Länder, denn dieses Deutschlandticket wird ja sowohl vom Bund als auch von den Ländern finanziert. Und
hälftig derzeit.
Genau. Und da gab es ja
1,5 Milliarden, nur kurz, dass
genau,
wir das mal einmal.
Genau. Und da gab es ja große Unsicherheit, nicht nur für den Berliner Haushalt und für das Land Berlin, sondern auch für viele andere Bundesländer. Wenn Sie mich fragen, wie das sozusagen in der CDU gesehen wird, wir haben es nicht so lange her eine Runde gehabt, der verkehrspolitischen Sprecher. Und da hat sich auch nochmal das deutlich gemacht, was ich vorhin gesagt habe. Wenn Sie mit den Kollegen aus den Flächenländern sprechen, insbesondere im östlichen Teil der Republik, also Sachsen, Thüringen beispielsweise, dann sagen die erstens, wir haben gar nicht sozusagen das Angebot vor Ort aus verschiedenen Gründen, weil möglicherweise die Nachfrage gar nicht so groß ist.
Könnte man natürlich ausbauen.
Ja, oder weil sie einfach nicht genug Material haben. Und mit Material meine ich jetzt gar nicht sozusagen die Fahrzeuge, sondern sie haben ja verschiedene Voraussetzungen. Und ein wirklicher Flaschenhals, den wir im Moment haben, also der kritische Pfad, nicht nur in Berlin, sondern in der ganzen Republik, sind insbesondere Busfahrer. Das hat unterschiedlichste Gründe, aber ich sag mal, wenn die BVG durch ihre tolle Mitarbeiterwerbekampagne inzwischen wirklich in der Lage ist, viele neue Leute einzustellen, auch indem sie die Arbeitsbedingungen verbessert, da sieht es mit der Attraktivität in anderen Ländern ein bisschen anders aus. Und deshalb läuft die Diskussion im Prinzip zwischen, ich sag mal, den Stadtstaaten Berlin und Hamburg und dann sicherlich auch noch den, ich sag mal, mit etwas mehr Infrastruktur ausgestatteten Regionen, Nordrhein-Westfalen, genau, Hessen beispielsweise, Baden-Württemberg. Da ist man sehr, sehr aufgeschlossen. Ich persönlich, wir kämpfen sehr dafür, dass dieses Deutschlandticket das Angebot erhalten bleibt. Und ich bin da wirklich guter Hoffnung, dass mit einer dann hoffentlich CDU-geführten Bundesregierung dieses Deutschlandticket auch verstetigt wird. Und zwar nicht von heute auf morgen, nicht von einem Jahr auf das nächste, sondern dass man da wirklich Verlässlichkeit hat.
Und wie würde die Finanzierung dann aussehen? Weil das ist ja das, was beispielsweise Ministerpräsident Söder aus Bayern anspricht. Das muss dann komplett der Bund zahlen.
Ich glaube daran, dass es bei einer Mischfinanzierung bleiben muss, weil ja auch die Länder ein gewisses Maß an Freiheit haben wollen. Sie haben es wohl angesprochen, es gibt, ich glaube, 70 unterschiedliche Tarifmodelle im Rahmen des Deutschlandtickets, wenn das mal reicht. Und dann, wenn Berlin sagt, wir wollen beispielsweise, dass ein Fahrrad mitgenommen werden kann in der S-Bahn, so dann soll Berlin das aber bitte auch bezahlen. Also ich glaube, es wird bei der Mischfinanzierung bleiben. Ob es jetzt 50-50 ist oder sich ein bisschen verlagert, das werden wir sehen.
Und die Frage ist, wie teuer es dann wird. Das ist ja, denke ich, für die Menschen, die das Ticket nutzen, schon relevant. Aber Frau Hasselpass, Sie wollten als erstes nochmal reagieren.
Ja, genau. Ich wollte gerne reagieren auf diese Geschichte. Im ländlichen Raum wollen die Leute das nicht nutzen. Das stimmt erstens nicht.
Sie können es nicht nutzen, habe ich gesagt. Sie können es nicht nutzen, weil das Angebot nicht da ist.
Naja, also ich will einfach mal sagen, im ländlichen Raum, wenn ich vorher 203 Euro für ein Monatsticket bezahlt habe und das passiert in Niedersachsen gerne mal, wenn man nach Hamburg reinfährt, dann hat man vorher ein Monatsticket für 203 Euro bezahlt, vielleicht auch noch nicht den perfekten Takt, dann bezahlt man jetzt 49 Euro, dann würde ich fragen, möchten Sie lieber viel Geld für ein geringes Angebot ausgeben oder möchten Sie wieder wenig Geld für ein geringes Angebot ausgeben? Und dann ist es klar, dass mehr Leute das nutzen würden, wenn es günstiger ist. Das zum Ersten. Und zum Zweiten ist es auch so, dass das Mehraufkommen sozusagen in den Bussen und Bahnen, dass man jetzt wahnsinnig viel mehr Züge zur Verfügung stellen würde, das hat sich ja auch nicht gezeigt. Es hat sich gezeigt, dass es geglättet wurde und dass die Regionalzüge auf einmal besser ausgenutzt sind und effektiver genutzt werden. Natürlich, wir brauchen einen Ausbau in dem ländlichen Raum, aber dass man jetzt sagt, ein geringeres Preisangebot würde den Menschen nichts bringen, das stimmt ja einfach nicht, weil es ist ein Angebot, das ist ja nicht umlagefinanziert.
Aber Frau Hasse, das habe ich nicht gesagt. Okay. Meine Schwester wohnt in Brandenburg, in einem kleinen Dorf, nicht weit weg von Eberswalde. Da fährt am Tag zweimal der Bus. Und der nächste Bahnhof ist, wenn Sie es mit dem Fahrrad zurücklegen, mindestens 35 Minuten entfernt.
Das heißt, so, für die lohnt
Sie haben
für
da kein, sich, Sie haben da kein, nicht nehmen. Sie haben da kein Angebot. Ja, aber das Ziel muss doch sein, dass wir, natürlich muss meine Schwester dieses Ticket nicht kaufen, aber das Ziel muss doch sein, dass man versucht, möglichst flächendeckend ein gutes Angebot des ÖPNV zu machen.
Also ich würde da gerne mal, weil Frau Hasepass eigentlich halt, diese Diskussion halten wir für eine Nebelgranate. Ja, es geht hier um was ganz anderes. Es geht hier darum, das Ticket zu stabilisieren, sodass es so ist, wie es ist und auszubauen. Darum geht es. So, und dann kann man Millionen rauf oder runter oder dann kostet es halt nochmal 5 Euro mehr oder 10. Kann ja passieren. Ja, wir haben auch Inflation. Alles gut. Ja. Jetzt kommen wir mal auf die Investitionen, über die wir die ganze Zeit reden, auch die im Verhältnis zu dem, was da bezuschusst werden muss, ja viel, viel größer sind. So, und das ist eigentlich das, was wir in der Verdienst der letzten Bundesregierung sehen. Die vorherigen Bundesregierungen über Jahrzehnte, da will ich auch gar nicht mal irgendwen ausschließen, haben Auto gemacht und naja, Bahn so, wenn es denn sein muss. Und das war für uns die erste Bundesregierung, die gesagt hat, wir machen Auto und Bahn. Ja, haben das mal gleichgestellt, diese beiden Verkehrsmittel, und in beide investiert. Und das ist fortzusetzen von egal welcher Bundesregierung jetzt, dass man Auto und Bahn macht und mit großen Buchstaben und unterstrichen.
Wie sehen das denn, Herr Möller, die Verkehrsunternehmen? Haben Sie das Gefühl, das ist jetzt sozusagen schon mal in die richtige Richtung gegangen? Wir kriegen jetzt das an Aufmerksamkeit und dann im Zweifel auch mehr Geld. Also wie groß ist die Hoffnung, dass es so bleibt?
Das ist eine fiese Frage, weil wenn ich darauf ehrlich antworte, werden Sie sehen, dass das Deutschlandticket für uns eine hohe politische Bedeutung hat, weil in der Tat, wann hat es das eigentlich gegeben, dass in der Tagesschau der ÖPNV unter den ersten 3 Nachrichten regelmäßig ist? Und das ist das Deutschlandticket. Das sage ich auch immer denen bei uns, die da kritisch drauf gucken. Zweite Bemerkung, Söder. Das eine ist Folklore. Also dieses Argument, bundesweites Ticket muss der Bund bezahlen. Das wüsste ich aber. Der andere Teil hat Söder recht. Ihm wäre es lieber gewesen, man hätte erst ins Angebot investiert. Und da weiß er, wovon er redet in Bayern. Und dann ins Ticket. Und wir haben immer gesagt, Deutschlandangebot und dann Deutschlandticket war aber nicht zu machen. Aus unterschiedlichen Gründen ist alles gesagt worden. Dritte Bemerkung, Preiserhöhung, das haben wir ja noch offen. Die Preiserhöhung ist keine Maßnahme, die der Branche zugutekommt. Die 9 Euro haben die Verkehrssenatorinnen, Senatoren, Minister auf der Verkehrsministerkonferenz entschieden. Aus einem Grund, aus Sorge, dass die 1,5 Milliarden Anteil der Länder nicht reichen. Und die Haushalte, Sie haben das eben gesagt, Frau Meinert, in den Ländern, da haben die Verkehrsministerien dieselbe Diskussion mit ihren Finanzministerien wie der Volker Wissing mit dem Christian Lindner. Und deshalb haben die gesagt, diese Preiserhöhung brauchen wir, weil sonst die Lücke 25 zu groß wird. Und das Problem bei diesem Thema ist, dass ich es erst quasi im Folgejahr sehe. Die Lücke 23, die etwa 1,8 Milliarden, die das in den 8 Monaten 23 kostet, haben wir erst in den Jahresabschlüssen 24 gesehen. Die Lücke 24, wir glauben roundabout 1 Milliarde, sehen wir erst in den Abschlüssen im Jahr 25. Das klingt so technisch, aber da ist richtig was dahinter. Weil diese Risiken müssen aufgefangen werden, so sind die 9 Euro entstanden. Die 9 Euro plus die 49, 58 sind immer noch für ein bundesweites Ticket ein Top-Angebot. Wir sehen in der Marktforschung, und wir haben extrem viel Marktforschung betrieben, in der ersten Phase drohen etwa 20% der Kunden verloren zu gehen. Dann
durch die
gibt
Preiserhöhung.
Es durch die Preiserhöhung zum 01.01.25. Aber wir sehen auch, dass erstens die nicht alle weggehen aus dem ÖPNV, sondern ein Teil dieser 20% bleibt im ÖPNV. Ein weiterer Teil geht sogar zurück zum Deutschlandticket. Das ist auch folgerichtig. Wenn in Berlin die Alternative für AB und vielleicht sogar noch ABC wäre 70 Euro, dann nehme ich doch natürlich für 58 weiter das Deutschlandticket. Letzte Bemerkung, wie geht das dann weiter? Sie haben eben dankenswerterweise Inflation dazwischen gerufen. Wir haben ja nie von 49 Euro Ticket gesprochen und immer gesagt, das ist das Deutschlandticket, weil wir doch wussten, wir sind doch alle nicht doof, das ist ja kein Ticket, das mit dem Preis verbunden wird als Begriff, weil wir haben natürlich höhere Kosten, Personal, vielleicht kommen wir nochmal dazu, was die Gründe sind, Energie und. Und wir brauchen einen Index, der nicht politisch nach Stimmung von Verkehrsministerinnen entscheidet, sondern nach festen Kriterien, also den Kosten der Branche. Wie entwickeln sich meine Personalkosten, die Energiekosten, die Beschaffungskosten, die Frage von Innovation, Stichwort Digitalisierung. Und aus diesem sich einen spezifischen Index zu machen und genauso wie in den Verkehrsverbünden jährlich zu gucken, ist der Preis noch okay oder nicht.
Da darf ich was ergänzen. Diese Kostenthematik, ja, sich mal die Gesamtkosten auch Auto und ÖPNV im Vergleich anzugucken, das ist auch unser Thema, was wir immer wieder sagen. Hey, die Autokosten sind viel höher pro Kilometer Personen als die der Bahn. Und das, was wir jetzt hier erleben, eine Diskussion, ja, die Bahn kostet, ja, leider sind es immer sichtbare Kosten, die hat irgendwer in irgendeinem Haushaltsbudget, ja, aber die Autokosten, die da irgendwo entstehen, die hat keiner irgendwo in einem Budget, ja, ergo werden sie immer unter den Teppich gekehrt, ja, und die Branche im Verband, ja, muss immer dafür sorgen, dass sie irgendwie dann über die Runden kommt.
Das Problem ist folgendes. In Deutschland zahlt die vierköpfige Familie im Schnitt 450 Euro im Monat fürs Auto. Das ist eine soziale Ungerechtigkeit. Und ich nehme jetzt mal nur den Mobilitätsfaktor. Es kann nicht sein, dass Ihre Schwester gezwungen ist, um mobil zu sein, ein Auto haben zu müssen. Das ist der Kern des Problems.
Frau Hassepass, Sie wollten darauf reagieren.
Wir dürfen die Leute nicht weiter abhängen ohne Auto. Weil wenn wir uns den demografischen Wandel anschauen, dann merken wir auch, die Leute werden immer älter und die sollen doch trotzdem teilhaben können. Irgendwann wollen sie vielleicht nicht mehr Auto fahren oder haben kein Auto mehr oder können nicht mehr Auto fahren. Die müssen ja trotzdem angebunden bleiben. Und deshalb ist der ÖPNV so wichtig. Und eine andere Sache wollte ich noch sagen. Wir müssen uns auch die externen Kosten natürlich angucken und die Gesamtkosten. Und wenn man das volkswirtschaftlich sieht, dann gibt es halt keine andere Maßnahme oder ich kenne keine andere Maßnahme, die so günstig ist und so viele Millionen Tonnen CO2 eingespart hat in einem Jahr. Wenn man eine andere Maßnahme hätte, wo man sagt, das ist günstiger, aber die war nun mal wahnsinnig effektiv, sozial und Klima.
Sie sprechen nochmal das Deutschlandticket an.
Ja.
Wir gucken nochmal auf den ÖPNV grundsätzlich. Also wir haben eben gerade schon gesagt, das Beispiel der Schwester aus Brandenburg, die hat gar nicht die Chance, da wirklich zu fahren. Also dann wäre eine Lösung, dass man dann den ÖPNV eben ausbaut.
Aber das ist ja, Frau Meinert, genau das, was ich vorhin gesagt habe. Und vielleicht war das ein Missverständnis, was Herr Möller gerade sozusagen aufgemacht hat. Natürlich muss es ein vernünftiges Angebot, flächendeckend, habe ich eingangs gesagt, für die Menschen geben. Was ich nicht führen möchte, ist die Diskussion, ist das Auto gut oder böse und muss man das Auto verbieten?
Wir auch gar nicht.
Ich sage, wir müssen vernünftige Angebote haben und es muss jedem freistehen, die freie Entscheidung zu treffen, ob er ein Auto benötigt, aus welchen Gründen auch immer, oder nicht. So, aber das ist Voraussetzung ist dann, dass es auch eine Alternative gibt.
Genau.
Die Alternative ist ein Angebot des ÖPNV.
Dann ist die Frage eben mit kleine Orte, wo eben 200 Leute wohnen, die sind halt natürlich anders angebunden eben oder schlechter angebunden und da wird man wahrscheinlich auch nicht das Angebot zu schaffen. Vielleicht mit Rufbussen oder sonstigen Dingen.
Das ist richtig. Ja. Was wir aber in Berlin sehen und das fragen wir fast mit Fassungslosigkeit, ist eine Diskussion um eine Nahverkehrstangente Ost oder einen TVO Ost, wo eine Straße über eine bestehende freigehaltene Bahntrasse gebaut werden soll, was wir fassungslos uns angucken und denken, Moment, die Wirtschaft, die Menschen im Osten könnten mit einer ÖPNV-Tangente wirklich gut versorgt werden, sie könnten wirklich in Massen in die Stadt kommen, um es einfach zu sagen, und man will eine vierspurige Straße, die vielleicht keine Ahnung, ein Zwanzigstel der gleichen Kapazität hat, über diese Bahntrasse bauen. Das sehen wir mit Fassungslosigkeit an.
Herr Müller.
Total okay. Also ich verstehe davon nichts, wird alles so sein. Ich will den Blick mal auf Sendegebiet des RBB, da haben Sie ja gerade ein Thema, wie ich lese, richten. Wir haben im Vergleich bundesweit in Berlin ein sehr, sehr ordentliches Angebot. Der Blick ist Brandenburg. Was wir in Deutschland, in Brandenburg brauchen, ist eine garantierte Mobilität für alle. Wir müssen unabhängig vom parteipolitischen Farben, ist in Brandenburg alles schwer genug.
Aber dann sagen Sie mir, was Sie sich da vorstellen.
Ich entwickle das. Wir brauchen ein Angebot, auf das du dich verlassen kannst, je nachdem, wo du wohnst. Du musst wissen, wenn du in einem 200-Seelendorf bist, dann kommt er eben viermal am Tag verlässlich oder du hast ein On-Demand-Angebot. Was in Brandenburg richtig gut funktioniert, ist Plusbus. Ja? Warum sind wir nicht in der Lage, bundesweit eine Mobilitätsgarantie zu definieren, wo es nicht abhängig davon ist, wer in meinem Bundesland Verkehrsministerin ist, wo ich nicht davon abhängig bin, ob mein Landrat Bock auf ÖPNV hat oder mein Kreistag zu zwei Dritteln aus Leuten besteht, die ÖPNV im Grunde Sozialismus finden. Wir brauchen Verlässlichkeit und zwar selbst dann auf vielleicht nicht dem Niveau, wie wir es im Ballungsraum haben. Aber ich muss, wenn ich aus Berlin umziehe nach Eberswalde oder in das Dorf ihrer Schwester, die muss wissen, es kommt viermal am Tag und ich habe On-Demand. Und zwar nicht On-Demand, letzter Satz, wo ich anrufe und die sagen, in 95 Minuten kriegst du was, sondern wir müssen die definieren. Und dann müssen wir natürlich auch entscheiden, wer bezahlt, was ist der Anteil Fahrgelder und was ist der Anteil Steuergeld.
Es sind nämlich genau mehrere Punkte. Das eine ist, wer bezahlt das? Der nächste Punkt ist, Sie müssten dann, was sicherlich sinnvoll ist, dass man überall das gleiche Angebot hat, auch dafür sorgen, dass der eine oder andere Macht abgibt. Denn das, die Leute, die das derzeit entscheiden, wollen das auch in der Regel entscheiden. Und Dinge an den Bund abzugeben, ist immer schwierig. Also in unserem
Ich will gar nicht den Bund.
Oder an was auch immer abzugeben, ist trotzdem schwierig, egal an wen.
Mir würde schon reichen, wenn es der VBB macht.
Ja, das.
Und sie sagt das nicht aus rein lobbyistischem Interesse, sondern wirklich anhand der Sache. Dieses ganze Thema S-Bahn-Berlin-Ausschreibung ist ein Beispiel dafür, warum läuft das überall in Deutschland besser als hier.
Ich las einen Verkehrsexperten, der sagte, in Hamburg beispielsweise hätte das gut geklappt mit dem Ausbau der U-Bahn, weil man sich da auf ein Projekt beschränkt habe und in Berlin immer so viele, viele, viele Projekte auf einmal stattfinden, auch mit Baustellen etc. Herr Kraft.
Das ist ein fieser, wir sollten aufhören, die Komplexität Berlins mit Hamburg zu vergleichen, ja. Weil das ist nicht fair. Hamburg ist ein Bruchteil von Berlin.
Nehmen wir das raus. Die Frage ist ja trotzdem, aber Frau Meinert wie kann es besser laufen in Berlin?
Genau, Frau Meinert hat ja völlig recht. Das, was in der Vergangenheit passiert ist, ist, dass man wirklich versucht hat, viel zu viele Baustellen, nicht nur sozusagen Baustellen, die man sieht, sondern Baustellen im ÖPNV gleichzeitig zu bedienen. Sicherlich mit hehren Zielen. Da hat man viel Geld reingesteckt und hat gesagt, wir müssen hier ausbauen und müssen da ausbauen und müssen dieses und müssen jenes. Und das hat dazu geführt, dass die Gesamtproblemlage überkomplex wurde. Und das Ergebnis ist das, was wir jetzt sehen. So, deshalb bin ich da sehr bei Ihnen zu sagen, wir sollten wirklich priorisieren, wir sollten sagen, schauen, was ist wirklich wichtig in den nächsten 15 Jahren, so lange dauert Infrastruktur nun mal, und dann aber das auch machen und fertig bringen und nicht das nächste anfangen und dann wieder irgendwelche Probleme finden. So. Aber eins wollte ich noch sagen, Herr Möller, ich verstehe, was Sie sagen, aber ich glaube, die Forderung zu sagen, wir müssen ein Angebot auf gleichem Niveau über die komplette Bundesrepublik realisieren. Das ist unrealistisch.
Annähernd wahrscheinlich.
Naja, aber wie auch immer. Ich teile Ihre Einschätzung. Das, was wir in Berlin tun, ist Jammern auf hohem Niveau. Ich kenne keine andere Großstadt, wo das Angebot des ÖPNV, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, wo das Angebot des ÖPNV so gut ist. So, da, glaube ich, sollte man schon ein bisschen Augenmaß behalten lassen, weil am Ende kostet das alles auch ganz viel Geld. Mhm. Aber wir müssen ja nicht sozusagen gleich nach den Sternen greifen. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber das Thema Intermodalität ist ein entscheidendes, und zwar insbesondere auch für den Verwechslungsraum Berlin und Brandenburg.
Und deshalb streicht die anderthalb Millionen für Netflix.
Denken Sie...
Für wie heißt diese Fahrradleute da?
Denken Sie... Next Bike. Denken Sie an das Thema der Stadt-Umland-Verkehre. Hunderttausende Menschen pendeln jeden Tag nach Berlin. Viele davon mit dem Auto. Warum tun sie das? Weil es keine andere vernünftige Möglichkeit gibt. Also müssen wir doch Umsteigebeziehungen schaffen. Da, wo es wirklich sinnvoll ist. Als ersten Schritt, das kostet deutlich weniger Geld. Wir müssen dann auch dafür sorgen, ich sag mal, Eberswalde wurde angesprochen oder Britz gehört ja dazu, Finofort und so weiter und so fort. Ne? So, da haben sie kein Angebot, wo sie eben mal sagen können, also jedenfalls nicht ausreichend, wo sie sagen können, ich nehme halt das Elektrofahrrad oder wegen mir den E-Scooter, um zum Bahnhof Eberswalde zu fahren.
Man
muss nicht so hoch.
Wenn man sich die Sparmaßnahmen, die Sie jetzt beschließen, anschaut, wundert man sich einfach im Sinne von am Auto null gespart. Null. Ja?
Ich aber das ja schon Sie ganz banal.
Herr Bogatzki, stimmt nicht.
Also wieder sage ich, also Sie sagen das schöne Wort Intermodalität. Wenn ich jetzt nach Berlin gucke, dann muss ich sagen, okay, wie kommen denn die Leute in den ÖPNV? Was brauchen sie? Die Fahrradparkhäuser gestrichen. Die Fahrradwege als Zuwege, Abwege gestrichen. Nextbike als Leihradsystem gestrichen. Das sind doch alles Sachen, die Intermodalität wehren. Die Yelbi-Flächen vor dem ÖPNV werden eingeschränkt. Das geht doch genau in die falsche Richtung. Und dann wollte ich noch mal kurz sagen, Sie haben gerade gesagt, Ihre Schwester in Brandenburg. Ihre Schwester in Brandenburg hat ja möglicherweise auch Kinder oder Eltern oder ältere Verwandte, die natürlich auch angebunden werden wollen und müssen und die nicht alle Auto fahren. Von daher, wir sollten, finde ich, ÖPNV einfach als Gemeinwohl akzeptieren und ansehen. Und natürlich muss das ausgebaut werden, damit alle Menschen mitgenommen werden. Das ist einfach auch ein demokratisches Prinzip, dass man sagt, okay, wir stellen das den Leuten zur Verfügung und gehen nicht nur darauf, dass man mit dem Auto unterwegs sein
muss. Aber habe ich irgendwas anderes gesagt? Ich habe nur gesagt, mit Augenmaß muss man es tun und nicht so pauschal, wie Sie es gerne immer machen.
Ja, Herr Möller, Sie wollten noch
mit
mal...
Mit Augenmaß kürzen, oder wie?
Also auf jeden Fall...
Also niemand soll doch bitte in Berlin, und ich meine das wirklich nicht kritisch, weil da war die CDU maximal ehrlich. Wir haben genau gewusst, was wir kriegen, maximal.
Die haben sich auch stark fürs Auto gemacht.
So, und definitiv, wir haben die Plakate alle vor Augen. Und das ist auch völlig okay. Das ist eine demokratische Entscheidung. Die Mehrheit dieser Stadt, die einfache, relative Mehrheit, will das so. Und jetzt ist die Frage, was in Koalition an Kompromissen passiert. Und ich bin begeistert davon, dass CDU-Kollegen Intermodalität in den Sprachgebrauch nehmen. Das ist auch neu. Das begrüßen wir auch, diese Offenheit, die Kai Wegner und Ute Bonde und sie auch uns zeigen und auch gute Gesprächspartner sind. Aber daraus muss jetzt was folgen. Und deshalb ist der Ansatz Infrastruktur und Intermodalität richtig. Und dann sind wir bei der Finanzierung. Und da finde ich die Geschwindigkeit, in der die CDU-Fraktion Ute Bonde gestoppt hat, bei Themen wie Parkgebühren, und zwar Anwohner oder Parken kurzfristig. Bei der Frage, was machen wir eigentlich mit Raserei? Ja, da seid ihr ein bisschen reflexhaft sofort dagegen. Darüber ist zu reden. Und letzte Bemerkung, mit einer neuen Bundesregierung wird intensiv zu sprechen sein über das Thema gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland. Die Unterschiedlichkeit in Deutschland und zwar auch in den Bundesländern durch die kommunale Verantwortung, dadurch, dass wir nicht kommunale Pflichtaufgabe bundesweit sind, ja, das führt alles zu den Problemen, die wir heute haben. Und darüber müssen wir sprechen.
Ganz kurz, es ist so, die Zeit ist schon relativ fortgeschritten. Was wir noch nicht angesprochen haben bei dem Ausbau ist noch mal stärker die Problematik, dass uns ja auch die Fachkräfte auch mal wieder fehlen, die Busfahrer nicht da sind. Vielleicht nur ganz kurz, wie schaut der Verband der deutschen Verkehrsunternehmen da drauf, Herr Müller? Wie bekommen Sie mehr Fachkräfte oder ist das gar nicht so ein Problem?
Wir haben zu lange das Thema Personal als Kostenfaktor gesehen. Durch den Druck unserer Gesellschafter kein Geld mehr zu haben. Erinnern wir uns an die Tarifauseinandersetzung BVG, wo Michael Müller über Nacht der BVG gesagt hat, 100 Millionen schafft ihr und ich leiste den Beitrag. Der Beitrag ist nach meiner Kenntnis nie geflossen. Das heißt, wir haben montags Demonstrationen von Verdi, da solidarisieren sich Politiker und das sind dieselben, die dienstags sagen, ihr dürft im Unternehmen nicht mehr Defizit machen, denn mit jeder Tariferhöhung erhöhen wir unser Defizit, wir verteilen keinen Gewinn. Zweite Bemerkung, natürlich brauchen wir gute Löhne und Arbeitsbedingungen, damit die Leute Bock haben, bei uns zu arbeiten. Drittens, wir tun alles, um die Leute zu halten. Wir haben nicht nur ein Problem Rekrutierung, sondern auch Mitarbeiterbindung. Wir leben in einer Gesellschaft, wo die Leute geteilte Dienste, Wochenendarbeit, Feiertagarbeit ablehnen. Und drittes Problem ist Krankenstände. Wir haben katastrophale Krankenstände seit Corona. Die Unternehmen tun alles Mögliche, um dagegen anzukommen. Wir rekrutieren im In- und Ausland. Wir haben im VDV 5 Pilotprojekte gestartet, um endlich in Deutschland mehr Flüchtlinge in Arbeit zu bringen. In Dänemark, in Holland arbeiten Ukrainer überall. Nur bei uns ist das ein Riesenproblem, weil es der Staat verhindert. Die Menschen wollen arbeiten, wir müssen es ihnen nur ermöglichen. Und das sind ganz viele Maßnahmen, die an vielen Stellen schon greifen. Ich bin dankbar, dass Sie das am Beispiel BVG eben gesagt haben. Aber das ist der bunte Strauß, der zu bearbeiten ist.
Mal ein plastisches Beispiel. Es ist so, dass an den Wendestellen, also da, wo die Buslinien enden und wo dann die Pause ist, dass nicht an allen Wendestellen in der Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland eine Toilettenanlage für die Busfahrer da ist. Und da müssen wir uns auch nicht wundern, dass die BVG zumindest im Moment vielleicht nicht der attraktivste Arbeitgeber ist. Also nur ein ganz plastisches Beispiel.
Genau, das ist jetzt ein Punkt. Wir sind am Ende unserer Sendung, deswegen würde ich ganz kurz um eine Schlussrunde bitten. Also der ÖPNV muss ausgebaut werden, da sind sich mehr oder weniger alle einig. Das Deutschlandticket ist auch grundsätzlich eine gute Idee. Wie schnell kommen wir zu einem ÖPNV, der nicht alle, aber vielleicht möglichst viele zufriedenstellt?
Wir werden 2030 in Berlin-Brandenburg ein besseres Angebot haben als heute, wenn die Politik die richtigen Prioritäten setzt, wenn wir als Unternehmen die richtigen Dinge tun. Ich glaube, wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben Umsetzungsproblem und das klingt sehr nach Phrase, das weiß ich, aber es ist genauso.
Herr Pogatzki.
Wir würden uns ein bisschen einen undogmatischeren Umgang wünschen. Die Menschen um Berlin rum, die haben vielleicht das Auto im Fokus, die Menschen in Berlin sehen Sie auch an den Wählerkarten, die haben ein Lebenswertproblem, ja, was mit vielen Autos einfach auch überlastet wird und dass man beide mal zusammenführt und nicht wieder so einen Wahlkampf, der so polarisiert führt, sondern einen integrativen Wahlkampf, dass beide glücklich werden und das ist, glaube ich, der wichtigste Treiber für einen guten ÖPNV.
Frau Hassepass.
Ja, ich würde sagen, Investitionen in den ÖPNV sind immer eine Investition in die Zukunft. Gut für den Menschen, gut für das Klima, gut für die Gesellschaft, gut für alle.
Punkt. Und wenn wir das hinkriegen, dann wird auch der ÖPNV attraktiver. Herr Kraft.
Der eine Punkt ist, dass wir Zusammenarbeit, Verlässlichkeit bei der Finanzierung brauchen zwischen Bund und Ländern und natürlich auch den Verkehrsbetrieben. Wir brauchen Verlässlichkeit bei den Investitionen. Wir brauchen auch Geld für diese Investitionen, das ist völlig klar. Und wir müssen die Prozesse deutlich verschlanken. Wir können allein durch vorzeitige Finanzierungsvereinbarung Monate und Jahre sparen bei der Umsetzung von solchen Infrastrukturvorhaben, haben wir gerade getan bei der Verlängerung der S75. Und wenn die Kombination aus diesen drei Dingen, dann haben wir Planungssicherheit, das brauchen die Unternehmen, das brauchen die Baufirmen, das brauchen die Fahrzeughersteller, das brauchen die Verkehrsbetriebe. Und dann, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg.
Das war das rbb24 Inforadio Forum in Kooperation mit der Berliner Landeszentrale für politische Bildung. Es diskutierten Alexander Möller, Geschäftsführer ÖPNV beim Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, Martin Pogatzki, Vorsitzender Pro Bahn, Landesverband Berlin-Brandenburg, oder Hasse Pass, verkehrspolitische Sprecherin, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, hier im Berliner Abgeordnetenhaus, und Johannes Kraft, Sprecher für Mobilität und Verkehr der Berliner CDU, ebenfalls im Berliner Abgeordnetenhaus. Am Mikrofon verabschiedet sich Miriam Meinhardt.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.